Herzlich willkommen beim Podcast Liturgisches Quartett, heute mit Bruno Almer und Elisabeth Fritzl. Bruno, die Osternacht ist eine der schönsten und gleichzeitig auch eine der komplexesten Feiern im ganzen Kirchenjahr. Was muss ich wissen, um diese Feier gut mitvollziehen zu können?
Die Feier der Osternacht ist wie das Triduum, also die drei heiligen Tage vom Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu, aber auch wie die gesamte Karwoche aus unterschiedlichen Traditionen entstanden und immer wieder mal verändert worden. Grundsätzlich lassen sich in der Liturgie der Karwoche zwei Traditionen erkennen. Einmal die sogenannte römische Tradition und einmal die sogenannte Jerusalemer Tradition. Beide gehen auf die ersten Jahrhunderte nach Christus zurück. Während in der römischen Tradition vor allem der Schwerpunkt auf der Verkündigung, also vor allem der Passion bzw. überhaupt der Heilsgeschichte lag, so lag der Schwerpunkt in der Jerusalemer Tradition vor allem auf das Nachspielen und Gegenwärtigmachen der einzelnen Tage. So zum Beispiel die Palmsegnung und Palmprozession am Palmsonntag oder eben auch die Kreuzverehrung am Karfreitag. Aus diesen beiden großen Traditionen ist unsere Karwochenliturgie entstanden. Und das merkt man teilweise vor allem daran, dass manche Teile nicht ganz organisch zueinander passen.
Spannend. Aber wie ist nun die Osternacht genau aufgebaut?
Die Feier der Osternacht kennt vier Teile. Die Lichtfeier, die Wortfeier, die Tauffeier und die Eucharistiefeier. Allein schon an diesen vier großen Teilen erkennt man die Komplexität und Dichte dieses Gottesdienstes, die du am Beginn auch erwähnt hast. Die Lichtfeier beginnt mit der Segnung des Feuers, mit dem dann die Osterkerze entzündet wird. Die alte römische Osterliturgie kannte diesen Ritus nicht. Er wurde erst später einmal aus einem heidnischen Frühlingsfeuer des keltischen Nordens in die römische Osternachtsliturgie integriert. Anders verhält es sich aber mit der Verteilung des Osterlichtes und dem großen Osterlob darauf, dem sogenannten Exultet. Es bildet sozusagen den Höhepunkt der Lichtfeier. In diesem Osterlob, dem Exultet, wird Gott gepriesen für das Licht. Darin klingt auch bereits die Auferstehung Jesu an, weil er, Jesus, den Weg aus dem Dunkel des Todes zum Licht des Lebens freigemacht hat. Das Verteilen des Osterlichts und die große Lichtdanksagung sind aber keine Erfindung der Osternachtfeier, sondern sind eigentlich ein klassisches Abendritual im Gottesdienst, vor allem in der Vesper am Vorabend zum Sonntag. Mit diesem Lichtritual am Abend vor dem Sonntag wird der Sonntag als Tag der Auferstehung bereits eröffnet. Die Wortfeier versucht, den großen Bogen der Heilsgeschichte zu spannen, beginnend mit der Schöpfung, über den Höhepunkt der Auferstehung Jesu, bis herauf in unsere Gegenwart und zur Frage, wie dieses Ostergeschehen Jesu auch uns heute verändern will. Die Osternacht kennt daher insgesamt 9 Lesungen, 7 alttestamentliche, wobei 3 mindestens verkündet werden müssen, und 2 neutestamentliche. Die alttestamentlichen Lesungen beginnen mit der Schöpfungserzählung aus dem Buch Genesis, also quasi ganz am Anfang. Im Reigen dieser 7 Lesungen steht auch die Lesung aus dem Buch Exodus, in der vom Auszug des Volkes Israel aus der Knechtschaft Ägyptens erzählt wird. Diese Befreiungsgeschichte ist ja die große jüdische Vorbilderzählung für das Ostergeschehen, das sich in Jesus Christus ereignet hat. Die beiden neutestamentlichen Lesungen sind das Osterevangelium selbst und die Epistel, also ein Stück aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. In diesem Abschnitt erklärt Paulus, dass wir durch die Taufe bereits mit Christus gestorben und zu einem neuen Leben in Gott auferstanden sind.
Genau zwischen den alttestamentlichen und den neutestamentlichen Lesungen wird aber auch das Gloria gesungen, bei dem es dann auch meist hell wird in der Kirche. Wie ist denn nun das Gloria inmitten der Verkündigung der Heilsgeschichte zu verstehen?
Das Gloria kann leicht als ein Fremdkörper inmitten der ganzen biblischen Lesungen erlebt werden. Denn es durchbricht ja sozusagen die Verkündigung und teilt sie in zwei Teile auf. Manchmal wird auch hinterfragt, ob damit nicht auch eine gewisse Abwertung des alten Bundes mit dem Volk Israel und somit mit dem Judentum zum Ausdruck gebracht wird. Vor allem, weil mit dem Gloria die Orgel wieder erklingt, die Kirche hell erleuchtet wird und somit die Festfreude Einzug hält. Grundsätzlich ist aber einmal festzuhalten, dass das Gloria in der Osternachtfeier so etwas hat wie eine Scharnierfunktion. Es verbindet zwei liturgische Formen miteinander. Die Vigil, also den sogenannten Lesegottesdienst, mit der Eucharistiefeier. Andererseits kann das Gloria selbst aber auch als Teil der Verkündigung gedeutet werden. Es verweist ja direkt auf das Weihnachtsgeschehen, bei dem Engel im Himmel den Lobgesang anstimmten mit den Worten »Ehre sei Gott in der Höhe«. Insofern kann das Gloria inmitten der Heilsgeschichte auch der Moment sein, in dem insbesondere an die Geburt Jesu gedacht wird.
Und wie kam nun eigentlich die Tauffeier in die Osternacht?
Die Osternacht war schon seit der frühen Kirche die Feier, in der die Initiationssakramente, also eben die Taufe, die Firmung und die Eucharistie gespendet worden sind. Heute ist diese Praxis, dass eben Kleinkinder mitten in der Osternacht getauft werden, kaum mehr üblich. Das Messbuch sieht daher drei Varianten vor. Entweder die Weihe des Taufwassers, an die unmittelbar eine Taufe anschließt, oder die Weihe des Taufwassers für die Taufen in den darauffolgenden Wochen, also ohne dass direkt in der Osternacht auch eine Taufe stattfindet, oder eben die Segnung des Wassers zur Erneuerung des Taufversprechens der Gemeinde. Vor allem die Epistel, also die neutestamentliche Lesung aus dem Römerbrief, zeigt den unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Ostergeschehen Jesu und dem Getauftsein auf, da wir, wie es Paulus eben schreibt, in der Taufe mit Christus gekreuzigt wurden und mit ihm auch bereits auferstanden sind. Und an die Tauffeier schließt sich dann die Eucharistiefeier, quasi als Höhepunkt der ganzen Osternacht. Ursprünglich war diese Feier eine Ganznachtfeier, sodass die Eucharistie erst in den Morgenstunden des Ostersonntags gefeiert wurde. Aufgrund zeitlicher Verschiebungen der Osternacht auf den Abend bzw. Nachmittag des Karsamstags und dann sogar einmal auf den Vormittag des Karsamstags hat sich ein eigener Ostersonntagsgottesdienst als Hochamt entwickelt, der sich auch heute noch, oft auch gestaltet mit Orchestermessen, großer Beliebtheit erfreut.
Vielen Dank, lieber Bruno, für diesen tiefen Einblick in diese komplexe Feier. Und ich muss sagen, ich freue mich heuer schon sehr auf die Osternacht. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören und alles Gute bis zum nächsten Mal.